Deutschlandfunk Nova. Nachrichten.
Um 22 Uhr mit Matthias Wurms. Die EU will Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern erleichtern und dafür Rückkehrzentren in Drittstaaten einrichten. Darauf haben sich Vertreter des EU-Parlaments und der Regierungen der Mitgliedsländer geeinigt. In die Rückkehrzentren außerhalb der EU sollen abgelehnte Asylbewerber kommen, die nicht in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden können. Zum Beispiel, weil das Heimatland sich weigert, sie zurückzunehmen oder weil zu dem Staat keine diplomatischen Beziehungen bestehen. Unbegleitete Minderjährige sollen nicht nach den neuen Regeln abgeschoben werden können, Familien mit Kindern dagegen schon. Die EU sucht noch nach Ländern, die bereit sind, solche Zentren zu errichten. Abgelehnte Asylbewerber sollen außerdem stärker bei ihrer eigenen Abschiebung mitwirken, wenn sie nicht verhaftet werden wollen. Ihnen kann künftig EU-weit Unterhalt gekürzt werden und ihre Reisedokumente können beschlagnahmt werden. Die Abschiebehaft kann auf bis zu 2 Jahre verlängert werden. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen über die Neuregelungen noch formal abstimmen. Die Beiträge zur Rentenversicherung dürften in den nächsten Jahren noch stärker steigen als bisher angenommen. Die Rentenversicherung hat eine neue Schätzung vorgelegt. Sie geht jetzt davon aus, dass der Beitragssatz bis 2029 auf 20% des Bruttolohns steigt. Zurzeit liegt er bei 18,6%. Letztes Jahr hat die Rentenversicherung 4 Milliarden Euro mehr ausgegeben, als sie eingenommen hat. Diese Lücke dürfte in den nächsten Jahren noch größer werden, weil dann geburtenstarke Jahrgänge in Rente gehen. Das bedeutet, dass immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentnerinnen und Rentner finanzieren müssen. Der UNO-Sicherheitsrat berät über die Lage im Libanon. Die israelische Armee hat heute wieder Ziele im Süden des Landes angegriffen. Dabei wurden mehrere Menschen getötet. Israel hat außerdem neue Angriffe auf Vororte der Hauptstadt Beirut angekündigt und die Bewohner zur Flucht aufgerufen. Als Grund nannte Israel die andauernden Raketenangriffe der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz auf Israel. Die Hisbollah wird vom Iran unterstützt und erkennt die Waffenruhe im Libanon nicht an. Sie war auch an den Verhandlungen nicht beteiligt. Der Iran wiederum hat wegen der israelischen Angriffe die Verhandlungen mit den USA über ein Ende der Kämpfe unterbrochen. Das meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. US-Präsident Donald Trump sagte dagegen, die Gespräche gingen weiter. Der chinesische Autokonzern SAIC baut sein erstes europäisches E-Auto-Werk in Spanien. Das hat der Regionalpräsident von Galizien angekündigt, wo das Werk entstehen soll. Er rechnet damit, dass SAIC der Region 2300 neue Jobs verschafft. Chinesische Elektroautos sind in der Regel deutlich günstiger als in Europa produzierte Modelle, obwohl die EU Einfuhrzölle auf sie erhebt. Auch andere chinesische Hersteller versuchen, die Zölle zu umgehen, indem sie in Europa produzieren lassen.
Das Wetter.
Die Nacht ist meist trocken und die Temperaturen sinken auf 15 bis 8 Grad. Morgen im Osten ein wenig Sonne, sonst viel Regen, erst im Nordwesten und Westen, später auch in der Mitte und im Südwesten. Lokal sind auch starke Gewitter möglich. Höchstwerte zwischen 19 Grad im Westen und 27 im Osten.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts.
Destiny hat für sich entschieden, sie will ein Kind haben. Oder gleich mehrere. Vielleicht nicht gleich, aber so perspektivisch. Also hat sie angefangen, alles komplett genau vorzubereiten. Ihre Finanzen, ihre Beziehung, ihr Umfeld, ihren Körper. Sie plant alles ganz genau durch.
Deswegen ist es schon ein Thema von mir, weil ich sehr gerne so einen 5-Jahres-Plan habe und weiß, okay, in 3 Jahren passiert das bei mir Größeres im Leben und in 4 Jahren passiert das Größere im Leben.
Aber können wir wirklich sowas Großes wie Elternschaft und alles, was dazugehört, überhaupt so genau planen?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek Żuk. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen hier im Podcast wieder auf ein Gefühl aus unserem Alltag, suchen nach Ursachen und den gesellschaftlichen Zusammenhängen. Kinder kriegen ist ja schon eine große Lebensentscheidung. Vielleicht mit einer der größten und wahrscheinlich auch eine, auf die man irgendwie sehr wenig vorbereitet wird. Also dafür gibt es ja keine Ausbildung und kaum Beratung, zumindest jetzt nicht so verpflichtend flächendeckend wie Berufsberatung oder so. Und wenn ich persönlich jetzt wüsste, okay, ab dem 1. März 2029 werde ich Vater, ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, was ich bis dahin alles vorbereitet haben müsste in meinem Leben. Oder muss ich das vielleicht gar nicht? Ich will heute deshalb klären, wie sehr können wir uns überhaupt auf Elternschaft vorbereiten? Welche Bereiche sollten wir dabei beachten, an die wir vielleicht nicht sofort denken? Und geht's vielleicht auch ohne das alles, weil die Natur schon irgendwie regelt? Ihr habt eben schon kurz Destiny gehört. Und wenn ihr regelmäßig Facts und Feelings hört, dann erinnert ihr euch vielleicht, ich habe schon mal mit Destiny gesprochen. Da ging es um ihre Hochzeit mit ihrem jetzt Ehemann Lukas. Diese Hochzeit, die war auch sehr gut durchgeplant. Destiny hatte extra einen Nebenjob angenommen, um die zu finanzieren. Und generell ist Destiny einfach ein sehr durchgeplanter Mensch. Von ihr stammt ja auch dieser Satz.
Ich würde sagen, das ist sehr schlau, seine Beziehung wie ein Business zu sehen.
Destiny könnte sich vorstellen, in so 3 Jahren ein erstes Kind zu haben. Und ich denke, es ist wenig überraschend, was sie bis dahin alles vorbereitet.
Ja, also von Versicherungen zum Beispiel her haben wir jetzt für Lukas eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Das war zum Beispiel sehr wichtig, ist auch wichtig für die Kinderplanung, denkt man nicht. Aber was, wenn ihm was passiert? We don't have no money. Deswegen, sehr wichtig, BU haben wir abgeschlossen. Dann habe ich einen Finanzplan aufgesetzt, auch fürs Sparen für mich, jetzt als Frau, dass ich auch Geld an der Seite habe, weil wir haben uns dazu entschieden, dass ich zu Hause bleibe die ersten 2 Jahre. Und dementsprechend brauche ich auch eine kleine Absicherung für mich, weil ich in der Zeit ja nicht so viel Geld mache. Also natürlich Elterngeld würde ich bekommen, aber nicht so viel.
Das ist ja wirklich sehr businessig, was du mir gerade alles erzählt hast. Viel Versicherung, viel Geld, viel Sparen. Habt ihr noch so andere Themen, die ihr da so plant, die jetzt aufkommen, wenn ihr jetzt in Zukunft mit Kindern denkt?
Ja, Kommunikation ist mir sehr wichtig. Also, dass wir richtig miteinander kommunizieren können. Dementsprechend war es mir auch wichtig, dass wir beide mal in Therapie gehen und einfach uns unsere Trauma sozusagen aufarbeiten. Und dass wir auch individuell, also ich rede über individuelle Therapie, nicht Couples Therapy, damit wir dann auch in Zukunft besser miteinander aware sind über unsere Gefühle und dann auch besser unsere Gefühle kommunizieren können, wie wir uns gerade fühlen und wie ich dann meinem Partner zum Beispiel helfen kann und er mir auch. Und eine weitere Vorbereitung wäre Gesundheit, dass wir halt darauf achten, dass wir unseren Körper viel bewegen. Er geht zum Beispiel aktiv ins Gym. Ich bin gerade dabei, ein bisschen mehr meinen Körper zu bewegen im Sinne von Tanzen oder dass ich öfter spazieren gehe. Genau, weil wir sind ja erst auch am Anfang. Und dass wir auch mal einen Check-up machen über Blutwerte und sehen, was sind so unsere Mängel von Vitaminen und dem ganzen Zeug halt und dem Hormonhaushalt einfach in Balance zu kriegen.
Klingt schon sehr durchgeplant, würde ich mal sagen. Hast du auch so eine Art Bucketlist, was du vorher vielleicht noch erleben willst, bevor Kinder kommen? Ich meine, beeinflusst ja schon ziemlich dein Leben dann erstmal.
Doch, das habe ich auf jeden Fall. Und zwar versuchen wir viel zu reisen, dass wir auf jeden Fall nach Japan gehen. Das ist einer unserer Must-Dos ohne Kinder. Und einmal wollen wir auch für ein paar Monate mal in ein europäisches Land ziehen, für ein paar Monate, weil wir ja beide remote arbeiten. Dementsprechend eignet sich das auch ganz gut, dass wir einfach mal sehen, wie ist es auch nicht in Deutschland zu leben, dass wir die Experience reinbekommen. Das sind so die Top 2 Bucketlists auf unserer Liste, was wir erreichen wollen, unsere Goals. Vor Kinder.
Hast du eigentlich auch so, also umfasst dein Plan auch dein Umfeld? Also hast du jetzt deinen Eltern schon gesagt, ungerade Kalenderwochen, Dienstag, Donnerstag, seid ihr jeden Abend zum Babysitten eingeteilt? Oder wie kann ich mir das, ich weiß, du planst sehr viel.
Ja, habe ich schon. Ich habe schon, also mein Dad vor allem, sagt jetzt schon, yeah, when am I getting a grandchild? Und ich habe schon ihn vorher gesagt, ja, ich habe ihn schon gesagt, wenn du mal dann Opa bist, dann gibt es einen Plan. Also mir ist es halt wichtig, dass ich auch Zeit für mich habe und dass mein Partner auch Zeit für sich hat und wir auch Zeit zusammen haben. Deswegen möchte ich auch, dass Oma, Opas und so alle eingeplant sind und Freunde auch. Das heißt, die Kinder werden auf jeden Fall unter der Woche 2 Stunden, 1 Stunde auf jeden Fall mal bei Oma, Opa sein und am Wochenende bei den Lukas seinen Eltern, weil die ein bisschen weiter weg sind von uns. Aber meine Eltern wohnen gleich ums Eck von uns, deswegen passt das ganz gut. Und das habe ich den Daddy auch schon gesagt. Und der hat schon gesagt, das ist okay, weil er ist ja dann in Rente.
Destiny ist ja schon wirklich weit in ihren Überlegungen, hat da schon viel bedacht. Ich wollte aber wissen, ob das eigentlich so gängig ist, diesen Lebensabschnitt so umfassend vorzubereiten.
Man hat das Kinderkriegen eigentlich lange Zeit als etwas Biologisches, in erster Linie als etwas Biologisches betrachtet, aber es ist mindestens genauso ja ein kulturelles und auch ein soziales Phänomen.
Das ist Peter Hofmann, Soziologe an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Er forscht seit Jahren in verschiedenen Projekten zur soziologischen Perspektive vom Kinderkriegen. Und er sagt, das Kinderkriegen hat sich im Laufe der Jahrzehnte ziemlich verändert.
Also ganz grob hat sich natürlich, wenn man jetzt mal über einen längeren Zeitbogen sich das betrachtet, schon so verändert, dass Kinderkriegen früher eine absolute Selbstverständlichkeit eigentlich war. Und das ist es heute nicht mehr. Insofern ist es schon von biografischen Entscheidungen abhängig. Menschen mit mittlerer Bildung und mit mittlerem Einkommen bekommen statistisch am wahrscheinlichsten Kinder, könnte man sagen. Und auch Paare in stabilen Paarbeziehungen bekommen häufig Kinder. Also Unsicherheit oder auch prekäre Beschäftigung, die wirken sich nicht gut aufs Kinderkriegen aus.
Peter Hofmann hat uns wirklich sehr viel Spannendes zum Kinderkriegen erzählt. Zum Beispiel auch, dass Eltern heute im Schnitt etwa 3 Jahre auseinander sind, die Väter älter als die Mütter. Und daraus entsteht dann meistens dieses typische Muster, dass dann doch die Frau zu Hause bleibt und sich um die ganze Sorgearbeit kümmert und der Mann weiter in seinem Job arbeitet. Weil er zu dem Zeitpunkt halt schon 3 Jahre mehr Berufserfahrung hat und damit meistens mehr verdient. Und dann scheint es ja nur sinnvoll, dass die Person, die mehr verdient, halt nicht zu Hause bleibt. Denn Kinder sind auch ganz klar eine finanzielle Entscheidung. Eltern geben im Schnitt so 800 bis 1000 Euro pro Monat aus für ein Kind. In letzter Zeit wahrscheinlich noch mehr. Also warum entscheiden sich Paare überhaupt noch für Kinder?
Paare entscheiden sich fürs Kinderkriegen einfach, weil sie damit eine gewisse Lebensform oder einen bestimmten Lebensstil verwirklichen wollen. Vielleicht auch der Wunsch nach etwas Langfristigem im Leben, was andere Projekte des Lebens sozusagen überdauern und vielleicht auch nach etwas Überdauerndem, also dass nach meinem Leben irgendwas von mir übrig bleibt.
Zurück zu Destiny und ihrer Planung. In mir ist bei ihrer Erzählung nämlich so ein Gefühl hochgekommen, dass es vor allem sie ist, die sich um all das kümmert. Ihr Mann irgendwie eher weniger. Und das habe ich ja auch gesagt.
Also ich bin diejenige, die schon aktiv drauf zugeht und das Gespräch öffnet. Aber ich muss sie nicht alles dann aus der Nase rausziehen, sondern er bringt schon Eigeninitiative dann mit ein, wenn wir in diesem Gespräch sind. Zum Beispiel, dass er sagt, ihm ist halt wichtig, dass wir auch Alone Time haben, dass wir zum Beispiel freitags immer Dating Night dann einplanen werden. Dass wir wirklich schauen, dass wir auch auf unsere Beziehung achten und versuchen, unsere Beziehung zu pflegen. Also so aktiv auf mich kommt er jetzt nicht zu. Das ist jetzt nicht seine Priority, gerade in seinem Leben. Und er ist halt eher so einer, der im Hier und Jetzt ist und daran denkt. Und ich bin einfach die Person in unserer Beziehung, die sehr zukunftsorientiert ist und auch so ein bisschen viel mehr plant und einfach was auf dem Paper sozusagen braucht, damit ich entspannen kann. Genau.
Wie geht ihr denn mit Konfliktsituationen um, wenn ihr so unterschiedliche Herangehensweisen an Lebensplanung habt? Also er lebt ja eher im Moment, du lebst in Plänen. Führt das nicht manchmal zu Streit?
Würde ich schon sagen, weil ich nicht nur so zukunftsorientiert denke, sondern auch viel emotional und er eher die rationalere Person ist und eher in der Realität lebt als ich in meiner Delulu-Welt. Und aber wenn wir merken, dass das halt eine heated conversation wird und es in eine toxische Schiene rüberzieht, einer von uns wird aware davon sein und würden sagen so, stopp. Wir müssen kurz Pause machen. Einer geht in den Raum, einer geht in den Raum. Und dann reflekten wir selber nochmal, was ist eigentlich das Kernproblem von uns und wie finden wir eine Lösung dazu? Und so reden wir dann halt. Dann gehen wir wieder zurück und sagen so, okay, mein Kernproblem ist das. Und er sagt, sein Kernproblem ist das. Und dann merken wir, dass wir beide das gleiche Kernproblem haben und dann versuchen wir eine Lösung dazu zu finden.
Toll. Bereitest du dich eigentlich auch darauf vor, dass alles anders kommen könnte als geplant? Also, dass es vielleicht gar nicht klappt, so wie ihr euch das ausmalt?
Ja, also ich glaube, das ist one of my biggest fears, dass es vielleicht nicht klappt. Aber darüber haben wir auch schon geredet, weil es eine Fear von mir ist. Und wir haben sogar gesagt, das wäre aber trotzdem am Ende des Tages okay, würden wir zum Beispiel ein Kind adoptieren, falls das halt möglich ist. Und das wäre halt auch noch eine Option für uns.
Als ich so Destiny insgesamt zugehört habe, dachte ich, ich werde nie in meinem Leben überhaupt so weit sein, dass ich so vorbereitet auf ein mögliches Kind wäre wie sie. Und irgendwie habe ich mich aber auch die ganze Zeit gefragt, ob das überhaupt so gut geht. Ich meine, so eine lebensverändernde Sache wie Eltern werden, das kann man sich doch gar nicht vorher vorstellen, oder? Ich habe das Anna Schmutte gefragt. Sie ist systemische Therapeutin und Kinderwunschcoach.
Ja und nein. Also man kann sich sicherlich vorbereiten, indem man es sich vorstellt, indem man mit dem Partner oder der Partnerin darüber spricht, indem man sich einfach fragt, wie man sich damit fühlt und die Emotionen, die damit zusammenhängen, eben auch akzeptiert, die da sind. Manchmal ist es ja nicht nur Freude, sondern auch vielleicht Sorge oder so auf bestimmte Aspekte bezogen. Und da ist es bestimmt hilfreich, wenn man sich da so ein bisschen mit sich selbst auseinandersetzt. Aber ich würde nicht denken, dass man sich wirklich von A bis Z auf alle Details vorbereiten kann oder das alles komplett durchplanen kann. Und ich denke auch nicht, man sollte das tun oder man muss das nicht tun.
Was könnten denn so Aspekte oder Themenbereiche sein, die wir vorher bedenken sollten? Also wenn ich mir jetzt denke, ich möchte in 3 Jahren mit meiner Partnerin-Person ein Kind haben, in welcher Form auch immer, was sollten so Themenbereiche sein, über die ich nachdenke?
Zum Beispiel könnte man sich darüber unterhalten, wie man die Care-Arbeit aufteilen will, welche Unterstützung man im Umfeld hat, sind die Eltern oder Schwiegereltern vor Ort, würden die eventuell bereit sein, mit anzupacken, wenn man mal Unterstützung braucht. Auch zum Beispiel, wie sind wir finanziell aufgestellt, was brauchen wir? Brauchen wir eine größere Wohnung? Passt es erstmal noch in der jetzigen? Solche Dinge natürlich. Und man kann sich auch angucken, wie fühlen wir uns miteinander? Sind wir zuversichtlich, dass unsere Beziehung gut läuft, dass wir uns miteinander wohlfühlen? Gibt es Themen, die wir vielleicht noch bearbeiten wollen vorher? Fühle ich mich persönlich gut aufgestellt? Brauche ich irgendwas? Habe ich das Gefühl, ich möchte ein bestimmtes Thema nochmal bearbeiten oder so? Das können so Dinge sein, die mir jetzt spontan einfallen.
Dann splitte ich das vielleicht noch kurz ein bisschen auf. Vielleicht erstmal in die Person, die auch tatsächlich dann schwanger wird und das Kind gebärt. Wie sollte die Person sich darauf vorbereiten? Auch alleine ja auch schon körperlich, mental und naja, irgendwie ja auch, was das für die Karriere bedeuten könnte.
Ich denke, körperlich, mental ist es wichtig zu spüren, dass man sich wohlfühlt und dass man sich das gut vorstellen kann. Also, dass man eine Bereitschaft spürt, das zu machen und dass man es nicht nur aus Angst macht, jetzt beispielsweise die Beziehung zu verlieren, weil man nicht Ja sagt. Dass man einfach wirklich selber den Wunsch hat, das zu machen, also Mutter zu werden. Und beruflich finde ich es auch super wichtig, dass man da einfach guckt, wie bin ich beruflich aufgestellt? Kann ich nach der Elternzeit, die ich mir nehmen möchte, wieder zurück? Auf welche Art kann ich zurück? Welche finanziellen Mittel stehen mir da zur Verfügung? Wie ist beispielsweise mein Arbeitgeber eingestellt gegenüber Mitarbeiterinnen, die Mütter werden? Worauf muss ich da achten? Will ich vielleicht vorher den Job noch wechseln oder will ich noch was Neues machen? Oder eben bei Selbstständigkeit, wie stelle ich es mir vor? Wie kann ich das dann später kombinieren mit Mutterschaft?
Und der Teil, der so, ich sag mal, begleitet, was sollte der vorab bedenken?
Ja, eigentlich ganz ähnliche Dinge, würde ich sagen. Wie viel bin ich bereit, auch zurückzuschrauben vielleicht, was die Arbeit betrifft? Wie teilen wir uns die Care-Arbeit gut auf? Wie kann ich sicherstellen, dass ich meine Partnerin optimal unterstütze? Was wird da gebraucht? Welche Gespräche muss ich eventuell führen, auch beim Arbeitgeber, dass ich eben auch Arbeitszeit reduzieren kann oder Elternzeit nehmen kann? Genau, wie sehe ein finanzieller Ausgleich aus für die Partnerin, die eben schwanger wird, wenn sie länger nicht arbeiten kann oder will? Solche Dinge. Und auch, habe ich Lust, Eltern zu werden? Wie stelle ich es mir vor? Worauf freue ich mich besonders? Das sind, finde ich, auch Themen, die man gerne besprechen kann, einfach um das Ganze auch freudig und positiv zu gestalten, ne? Nicht nur auf diese schwierigen oder organisatorischen Aspekte sich zu konzentrieren.
Welche Themen könnten denn sinnvoll sein, wenn wir uns zum Beispiel vorher irgendeine Form von Beziehungsberatung suchen? Also wirklich auf uns als Beziehung bezogen.
Da würde ich gucken, wie geht's uns miteinander? Was sind vielleicht Themen, die wir voneinander schon kennen oder die in der Paardynamik öfter auftauchen? Wie können wir da vielleicht einen schöneren Umgang kriegen? Beispielsweise mit Konflikten ist ja so der Klassiker, dass Leute lernen möchten, sich auf eine konstruktivere Art zu streiten, wenn sie sich streiten, oder überhaupt mehr einander zu erzählen, was sie denken, fühlen, brauchen. Und vielleicht auch, was sind für jeden eigene Themen, die er oder sie bearbeiten möchte, bevor man Eltern wird? Man sagt ja auch, alles, was man nicht verarbeitet hat bei sich an Baustellen, gibt man halt auch ein Stück weit weiter ans Kind. Und je besser man mit sich im Reinen ist sozusagen, desto leichter fällt es einem auch, sich auf Elternschaft einzustellen oder mit dem Kind umzugehen dann. Und wenn man da schon sowas hat, was man weiß, dann lohnt es sich total, da auch schon mal hinzugucken, bevor man dann in die Situation kommt, dass man eben als Eltern weniger Zeit hat, stärker beansprucht ist, am Anfang weniger Schlaf kriegt beispielsweise auch.
Mhm. Können wir uns eigentlich überhaupt darauf vorbereiten, dass Dinge vielleicht ganz anders kommen, als wir sie in der Theorie vielleicht so Monate oder Jahre davor planen?
Ich glaube, nein, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es passieren immer Dinge, die man überhaupt nicht vorhergesehen hat und mit denen man dann umgehen muss. Und da, finde ich, hilft es immer, so ein gewisses Vertrauen ins Leben zu haben oder auch in sich selber nach dem Motto, ja, das kriege ich dann schon hin oder so. Das finde ich auch immer eine ziemlich hilfreiche Einstellung, weil ja, du kannst einfach nicht alles wissen, was dir später passiert und wie Dinge ausgehen. Ich war zum Beispiel überzeugt davon, dass ich eine spontane Geburt habe, also so nennt man ja eine Geburt, die eben kein Kaiserschnitt ist. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass das so wird. Und dann war es halt ein Kaiserschnitt und ich war total vor den Kopf gestoßen irgendwie. Aber dann konnte man eben auch nicht mehr lange fackeln und dann musste ich da halt mit leben und musste da irgendwie durch. Und das war dann im Endeffekt auch vollkommen in Ordnung. Aber das war auch so ein Ding, wo ich im Nachhinein gedacht habe, wow, hätte ich mich mal ein bisschen mehr vorher mit der Option eines Kaiserschnitts beschäftigt. Aber ich wollte das halt auch nicht und deswegen wollte ich das auch nicht wahrhaben, dass das passieren kann. Dann musste ich mich halt in der Situation damit beschäftigen. Hat aber am Ende auch geklappt.
Glaubst du eigentlich, es macht einen Unterschied, ob wir uns jetzt auf das Elternwerden vor der Schwangerschaft groß vorbereiten oder nicht?
Das ist schwierig, weil ich glaube, es macht schon hier und da einen Unterschied. Also zum Beispiel Themen, die man vorher nicht besprochen hat, können dann nachher für Unmut sorgen, weil man dann das Gefühl hat, okay, jetzt sitze ich hier mit Baby und jetzt stellt sich plötzlich raus, ich soll die einzige Person sein, die in Teilzeit geht, während du deine Arbeitszeiten als nicht verhandelbar darstellst. So, das habe ich schon mal gehabt im Coaching. Da hat sich die betroffene Person eben auch gewünscht, hätten wir das mal vorher besprochen, weil das war für mich eigentlich eine Bedingung, dass wir wirklich 50-50 uns die Care-Arbeit aufteilen zum Beispiel. Ne? Trotzdem gibt es auch viele Dinge, die man dann, während man schon dabei ist, auch noch klären kann oder aushandeln kann miteinander.
Aber Anna Schmutte meinte auch, dass zusätzlich zum Planen noch ein Aspekt beim Kinderkriegen sehr wichtig ist.
Ich denke schon, dass Kinder bekommen erfordert Vertrauen ins Leben. Und das soll jetzt nicht heißen, dass man nicht Dinge vorher besprechen kann und auch sollte. Und das macht auch total Sinn, sich darüber zusammen klar zu werden, wie man es gestalten will. Und gleichzeitig denke ich trotzdem, dass so eine optimistische Grundhaltung und auch so ein Vertrauen in einen selbst und in die Partnerschaft, falls man es zu zweit macht, eben ganz hilfreich ist.
Ich fand heute eine Sache besonders einleuchtend, auch wenn das nur so ein ganz kleiner Aspekt war. Nämlich, wie sehr der Altersunterschied beeinflusst, dass Frauen eher zu Hause bleiben nach der Geburt eines Kindes. Ich finde das auf jeden Fall wichtig zu reflektieren, wenn man dann wirklich vor der Frage steht, wer seine Karriere unterbrechen muss. Also finanziell ist das nachvollziehbar. Aber wie gerecht ist das der Person gegenüber, die dadurch ja auch für immer weniger Berufserfahrung haben wird? Das Team für diese Folge: Jan Morgenstern, Ivy Naughty, Anna Maibaum, Friederike Seeger und ich, Przemek Żuk. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova.